The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 28. Juli.
Cash on the Tash is the name of the game.
Weise Worte von Rüdiger Grube, der damals vor 12 Jahren der Chef der Deutschen Bahn war. Der Mann ist längst im Ruhestand, aber das mit dem Cash in the Tash stimmt nach wie vor. Im Moment läuft es in diesem Bereich nicht so nach Plan. Die Bahn hat Verlust eingefahren im ersten Halbjahr und ist sogar noch unpünktlicher geworden. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Hintergründe weiß unser Korrespondent bei The Pioneer, Rasmus Buchsteiner. Guten Morgen, Rasmus.
Ja, schönen guten Morgen.
Zuerst zu den Finanzen. Wie viel Verlust hat die Bahn im ersten Halbjahr gemacht und was bedeutet das für den Konzern?
Ja, also es waren 71 Millionen, Chelsea, also nach Zinsen und Steuern. Hat auch damit zu tun, dass die Bahn gerade massiv in ihr Netz investiert. Zum Vergleich, vor einem Jahr hatte die Bahn im gleichen Zeitraum noch ein deutliches Plus gemacht, 424 Millionen Euro. Und man muss sagen, alles wäre noch viel, viel schlimmer, wenn die Logistiktochter, wenn DB Schenker nicht so gut performt hätte, auch in diesem Jahr. Allerdings, das Ganze mit DB Schenker ist Fluch und Segen zugleich. Die Bahn, die lässt gerade prüfen, diese Tochter zu verkaufen. Im Moment ist sie noch die große Cash-Cow, aber man muss sagen, dieses Unternehmen, das braucht Investitionen früher oder später und man würde gerne vorher Schenker loswerden, um nicht später sehr viel Geld hineinstecken zu müssen.
Und die Pünktlichkeit ist noch schlechter geworden. Gibt es da Zahlen und wann wird die Bahn denn wieder pünktlicher?
Na klar, die Zahlen, die gibt es. 68,7% der Fernzüge, die waren pünktlich. Fast 1 Prozentpunkt weniger als vor einem Jahr. Also es ist wieder einmal schlechter geworden. Und das ist jetzt vielleicht kein guter Moment für Optimismus, aber es soll besser werden bei der Bahn. Spätestens Ende 2024, dann soll die Strecke Frankfurt-Mannheim, das ist im Moment noch eine echte Problemstrecke, komplett saniert sein. Und Volker Wissing, der Verkehrsminister, der wird nicht müde zu sagen, dann wird es wirklich besser. Die Wahrheit ist aber auch, es wird auch danach noch viele, viele Baustellen geben bei der Bahn und viele Sperrungen und viele Verspätungen.
Aber es gibt auch gute Nachrichten für die Fahrgäste, richtig?
Ja, kurzfristig schon, denn die Streikgefahr, was diesen Sommer, also was die nächsten Wochen angeht, die ist massiv gesunken. Heute berät der Vorstand der Gewerkschaft EVG über den Schlichterspruch von dieser Woche und dieser Vorschlag. Der Schlichter, der sieht eine deutliche Lohnerhöhung vor und eine Inflationsprämie von knapp 3000 Euro. Ich denke, das geht so durch, nur Chelsea, damit sind Streiks bei der Bahn für dieses Jahr keineswegs ausgeschlossen. Im Herbst, da steht die nächste Tarifrunde gleich an und zwar mit der Lokführergewerkschaft, mit der GDL und die gilt als besonders kampferprobt.
Dann Rasmus, vielen Dank für die Hintergründe.
Danke Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der Turnerin und Weltmeisterin am Schwebebalken Pauline Schäfer-Betz über Leistungsdruck und Missbrauch im Sport.
Ja, Medikamentenmissbrauch bis Training unter kontinuierlichem Schmerz bis hin zum emotionalen Missbrauch, also relativ viel über psychische Gewalt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die neuen Zahlen von McDonald's. Netflix bringt mit einer Stellenanzeige die Kinobranche gegen sich auf und wir hören, warum es auch in der Wirtschaft nicht immer eine gute Idee ist, alles neu zu machen.
Und jetzt Pauline Schäfer-Betz, die Weltmeisterin an diesem Gerät aus dem Jahr 2017, Vize-Weltmeisterin 2021 und die Titelverteidigerin. Am Schwebebalken. Kommt gut rein mit ihrer Kombination, hatte sie in der Qualifikation im Mehrkampf noch weggelassen, weil sie dann schief auf den Balken kam.
Vor knapp 2 Wochen gab es Gold für Turnerin Pauline Schäfer-Betz am Schwebebalken bei den deutschen Turnmeisterschaften. Die 26-Jährige träumte schon in jungen Jahren von Olympia, Weltmeisterschaften und Goldmedaillen und ihre Träume wurden wahr.
Und auch was erfunden.
Ja,
zum Beispiel den Schäfer-Salto.
Absolut super gemacht, in der Quali noch unten gestanden bei ihrem Element.
Um dahin zu kommen, wo sie heute ist, hat Schäfer-Betz viel in Kauf genommen. Mit bereits 15 Jahren ist sie aus ihrem Elternhaus ausgezogen und nach Chemnitz aufs Sportinternat gegangen. Jeden Tag Training für 7 Stunden war die Regel. Ihre Trainerin, eine enge Bezugsperson für die junge Sportlerin, hat dabei Grenzen überschritten. Machtmissbrauch, emotionaler Missbrauch und enormer Druck, so der Vorwurf gegen die Sporttrainerin. Pauline Schäfer-Betz hat diese Missstände öffentlich gemacht. Und mit ihr rede ich heute über diese Zeit. Es ist ein sehr ehrliches und offenes Gespräch geworden, aber hören Sie selbst. Hallo, Pauline Schäfer-Betz.
Hallöchen.
Mit dem Turnen haben Sie bereits mit 5 Jahren angefangen und mit 15 sind Sie dann von Ihrem Elternhaus weggezogen, um dem Traum einer großen Karriere als Leistungssportlerin zu folgen. Als Bezugsperson hatten Sie dann Ihre Trainerin. Wie würden Sie diese Beziehung bezeichnen?
Ja, also ich habe relativ früh das Elternhaus verlassen, um ja alles dem Sport zu widmen. Deswegen auch meine Entscheidung, ins 600 Kilometer entfernte Chemnitz zu ziehen, ins Sportinternat. Und da wollte ich im Prinzip meine Träume verwirklichen von den Olympischen Spielen, von internationalen Erfolgen, von Medaillen. Und da war natürlich die Trainerin eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson in meinem Leben und hat natürlich eine sehr einnehmende Rolle eingenommen. Und das Verhältnis zu ihr war schon sehr, sehr eng, weil wir 6 bis 8 Stunden am Tag trainiert haben und sie auch rund ums Training relativ viel auch noch organisiert hat. Also der Kontakt war wirklich sehr intensiv.
Und dann wurde dieses Vertrauensverhältnis aber ausgenutzt, sage ich mal. Jahrelang wurden Sie und andere Turnerinnen körperlich und mental misshandelt von ihr. Was genau ist da vorgefallen?
Ja, also es war auf jeden Fall ein strategisches Vorgehen, würde ich sagen, weil es nicht nur bei uns so gewesen ist, sondern bei vielen anderen Athleten auch. Und da ging es über Medikamentenmissbrauch bis Training unter kontinuierlichem Schmerz bis hin zum emotionalen Missbrauch, also relativ viel über psychische Gewalt mit Ausgrenzung und einfach einer schlechten Behandlung im Training und auch außerhalb des Trainings, aber tatsächlich hauptsächlich in der Trainingshalle, ja.
Und das jahrelang. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, es hat natürlich erstmal sehr, sehr lange gedauert, bis man das überhaupt realisiert hat. Man ist als junger, ambitionierter Mensch beziehungsweise Athlet dort in dieses System gekommen und wusste im Prinzip nicht, worauf man sich einlässt. Man dachte auch sehr, sehr oft, das ist so normal. Man kannte es nicht anders. Man wusste, okay, der Leistungssport, der ist hart und ich muss das irgendwie aushalten, wenn ich erfolgreich sein will. Und man hat dann natürlich auch wenig hinterfragt und hat das einfach so mitgemacht, bis man dann irgendwann realisiert hat, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich einfach sowohl seelisch kaputt bin, als auch körperlich nicht mehr weiterkomme. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann so den Sport nicht mehr weiter ausüben. Hier muss irgendwas passieren, dass ich meinen Frieden wiederfinde.
Und das in so jungen Jahren, ne? Also wie Sie schon richtig sagen, mit 15 ist man meist auch nicht in der Lage, sich selbstbewusst gegen eine erwachsene Person zu stellen oder gar zu verstehen, dass man misshandelt wird. Und oftmals haben junge Menschen dann einfach das Gefühl, dass sie selbst das Problem wären. War das bei Ihnen auch so? Haben Sie diese Gefühle auf sich selbst gerichtet quasi?
Definitiv. Also uns wurde förmlich eingetrichtert, dass wir das Problem sind und dass alle, negativen Dinge, die vorfallen oder Sachen, die nicht funktionieren, an uns liegen. Und als junger Athlet ist man sowieso sehr selbstkritisch. Man hat sowieso eine ganz andere Erwartungshaltung an sich selber. Und wenn dann noch eine erwachsene Bezugsperson dem Ganzen noch mehr Bedeutung schenkt, ist es umso schwieriger, damit umzugehen und das richtig einzuordnen.
Und 2020 sind Sie dann zusammen mit weiteren Sportlerinnen mit diesen Vorwürfen gegen Ihre damalige Trainerin an die Öffentlichkeit gegangen. Was war damals Ihre Motivation? Gab es einen Auslöser für diesen Schritt?
Wir haben ja zunächst versucht, die ganze Problematik intern zu klären. Das ist schon 2018 angestoßen worden von uns, weil wir unter diesen Bedingungen nicht mehr trainieren konnten. Es war einfach unerträglich und vor uns hat sich auch keiner getraut, irgendwas dagegen zu sagen. Es ist ein Systemproblem. Ich würde fast sagen, es ist nicht nur diese eine Trainerin schuld gewesen, sondern es ist auch einfach ein systematisches Problem. Sportartübergreifend, länderübergreifend, das findet man in Amerika, in Holland, überall. Aber der Auslöser war tatsächlich der, dass es unsere letzte Instanz gewesen ist, etwas zu bewegen, etwas zu verändern und für die nachfolgenden Generationen besser zu machen, weil intern nichts passiert ist und wir uns gesagt haben, wir müssen das ändern, wir müssen irgendwas dagegen tun und das war der Schritt an die Öffentlichkeit.
Haben sich eigentlich auch andere Athletinnen bei Ihnen gemeldet, als Sie damals an die Öffentlichkeit gegangen sind, die Ähnliches erlebt haben?
Ja, ich habe zahlreiche Nachrichten bekommen von ehemaligen Turnerinnen, nicht nur aus Chemnitz, sondern auch von anderen Stützpunkten, dass sie mir wahnsinnig dankbar dafür sind, dass ich den Mut hatte, das so zu machen. Und man muss dazu sagen, dass ich noch aktive Turnerin bin und natürlich auch ein Stück weit riskiert habe, meine Karriere angreifbar zu machen, weil ich im Prinzip immer noch in diesem System festhänge, was ich aber gleichzeitig angreife oder die Methoden des Systems angreife. Und da ist natürlich dann auch ab und zu schwierig oder die Angst da vor irgendwelchen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Aber
was für Konsequenzen zum Beispiel? Was könnte das bedeuten?
Die Konsequenz bei Kriterien für die Qualifikation für irgendwelche Wettkämpfe oder interne Themen, die dann im Prinzip zwar nicht ausgesprochen werden, die aber dann trotzdem gelebt werden in der Turnhalle, bei der Nationalmannschaft, in höheren Positionen, beim Verband. Das ist im Prinzip, ich habe massiv Kritik ausgeübt, was definitiv notwendig gewesen ist, was auch richtig gewesen ist. Und das wollen natürlich viele nicht hören.
Mitte März hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Verfahren gegen ihre ehemalige Trainerin eingestellt. Was war da die Begründung?
Ja, also das Verfahren ist noch nicht komplett eingestellt. Es gibt immer noch, also das Verfahren ist offen. Es wurde jetzt im Prinzip wieder neu aufgenommen. Deswegen ist es relativ schwierig, darüber zu sprechen. Aber im Endeffekt war die Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass wir alt genug gewesen wären, um den Beipackzettel der Medikamente zu lesen, um selber abzuschätzen, als minderjährige Athleten, die sehr weit von zu Hause weg sind und in diesem System festhängen, selber zu entscheiden, ob wir diese Medikamente einnehmen oder nicht.
Boah, was sagen Ihre Eltern dazu?
Ja, meine Eltern sind natürlich fassungslos darüber. Aber nicht nur meine Eltern, sondern eigentlich meine Anwältin. Keiner kann das verstehen, wie man so argumentieren kann.
Ja, ich glaube auch alle, die selber Kinder haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Wenn ich mir vorstelle, dass mein minderjähriges Kind irgendwo abgegeben wird, wo ich davon ausgehe, dass das Kind gut behandelt wird und dass das Kind gut betreut wird und dass ihnen keine Opioide verabreicht werden, was scheinbar auch zum Teil der Fall gewesen ist. Also da wird einem schlecht dabei, wenn man sowas hört.
Ja, also das ist schon sehr, sehr hart zu verkraften, dass man auch rechtlich gesehen sehr wenig Möglichkeit hat, dagegen vorzugehen. Und wir bleiben aber da definitiv weiter dran. Wir schieben das weiter voran. Wir haben gute Unterstützung von unserer Anwältin hier in Chemnitz und da ist alles in Arbeit, aber es ist ein sehr, sehr langer Prozess, ein sehr, sehr langer Weg. Es kostet sehr viel Kraft und das muss man neben den alltäglichen Dingen auch erstmal verkraften.
Nach allem, was Sie heute wissen, nach allem, was Sie auch ertragen mussten in den letzten Jahren, hätten Sie anders gehandelt?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich das sehr häufig gefragt werde, ob ich mich genauso wieder entscheiden würde für den Leistungssport, für das Turnen. Und ich beantworte die Frage immer mit Ja. Weil auch durch die vielen negativen und auch schlimmen Erlebnisse, die ich in den letzten Jahren auch ertragen musste, habe ich dadurch so, so viel gelernt. Ich habe mich persönlich so viel weiterentwickelt und ich kann heute sagen, dass ich daraus nur noch stärker geworden bin. Klar war das ein verdammt harter Weg. Es hat sehr viel Zeit und auch Arbeit gekostet, mich mental wieder so fit zu bekommen, dass ich heute hier so stehen kann und dass ich das alles ja nochmal positiv erleben darf, weil das ist leider bei vielen Athleten nicht der Fall. Die ja, sind quasi beenden ihre Karriere und haben nur noch negative Emotionen, weil sie so Schlimmes erlebt haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich nochmal positive Emotionen und ja, mitnehmen darf aus meiner Karriere und ja, die letzten Jahre im Leistungssport noch genießen kann.
Mega spannend. Also das werden wir weiter beobachten und uns mit Ihnen freuen, wenn es dann soweit ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Sie sind wirklich eine Inspiration für uns alle. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
In 9 Wochen geht es los. Am 28. und 29. September im Westhafen Event und Convention Center Berlin. My Way, der Strategiegipfel der Familienunternehmen, führt die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft in inspirierender Umgebung zusammen. Mit dabei sind zum Beispiel Katharina Röhrig von Melitta, Werner Balsen und auch Isabel Bonacker von der Barboa Beauty Group. Es gibt dann aber nicht nur die große Bühne, sondern auch Masterclasses in kleiner, feiner Runde. Da tritt zum Beispiel die Professorin Miriam Meckel auf, Gründerin und CEO von ADA Learning. Ihr Masterclass-Thema: die KI-Revolution, wie verändern ChatGPT und Co. die Unternehmens- und Arbeitswelt.
Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Wie sie unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, den Arbeitsmarkt verändern wird, welche Tools es gibt und wie man die so einsetzen kann, dass man produktiver wird und ihre Chancen, aber auch Risiken kennt. Darum geht es in der Masterclass von Lea Steinacker und mir, Miriam Meckel, beim großen MyWay-Gipfel am 28. und 29. September in Berlin. Seien Sie dabei!
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 28. und 29. September in Berlin. Alle Informationen unter myway.thepioneer.de.
Und wir blicken jetzt auf die Finanzmärkte. Die Übersicht hat wie immer meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Es gibt neue Daten zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Wie geht es meinem Heimatland?
Ja, deiner Heimat und meiner Wahlheimat geht's bestens. Von Rezession wirklich keine Spur. Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft um 2,4% gewachsen und damit stärker als gedacht. Erwartet hat Analysten nämlich nur ein Wachstum von 2%, nämlich so viel wie die Wirtschaft im ersten Quartal gewachsen ist. Wenn man rein von der Definition ausgeht, dann spricht man ja von einer Rezession, wenn die Wirtschaft in 2 aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft, wovon wir also mehr als weit von entfernt sind. trotz der hohen Zinsen, die die Wirtschaft ja schwächen sollen. Besonders die Konsumentenausgaben trieben die Wirtschaft im vergangenen Quartal an, genauso wie Regierungsausgaben und da vor allem im Verteidigungsbereich. Also insgesamt echt super Daten, Chelsea.
Und McDonald's hat neue Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sieht es aus im Burger-Imperium?
Auch echt super. McDonald's konnte mit seinen Bilanzen die Analystenerwartungen übertreffen. Bei den weltweiten Verkaufszahlen gab es einen Plus von 11,7%. Der Gewinn konnte fast verdoppelt werden. Angetrieben wurde das Ganze unter anderem durch die Corona-Lockerungen in China. Aber auch das US-Geschäft macht ein gutes Plus, und zwar von 10,3%. Das ist damit das vierte Quartal mit Wachstum in Folge. McDonald's macht dafür auch seine Marketingstrategien verantwortlich. Zum Beispiel gibt es so ein neues Geburtstagsmeal mit lila Milkshake. Fotos von dem Getränk gehen auf den sozialen Netzwerken viral. Und was man auch beachten muss, in Zeiten von hoher Inflation suchen die Menschen ja nach den besten Deals und Fastfood ist da noch vergleichsweise billig. Die McDonald's-Anleger auf jeden Fall hier an der Wall Street super zufrieden. Für die Aktie ging es um 1,2% nach oben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Netflix es wohl darauf anlegt, die Demonstrationen in Hollywood auch noch zu befeuern. So hat der Streamingdienst doch tatsächlich eine Stellenanzeige für einen KI-Experten geschaltet. Und das, obwohl die demonstrierenden Schauspieler und Drehbuchautoren genau das befürchten, von der künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden. Künstliche Intelligenz könnte mit einem einzigen Foto ganze Filme erstellen, wie der kanadische Sender CBC berichtete.
Another issue I want to talk about is using artificial intelligence to create images of actors. So theoretically, we're not too far away from where a studio could, let's say, hire you at the beginning of a shoot, especially for a series, and then the rest of the time use a computer-generated, artificial intelligence-generated image of you.
Da wirkt es doch recht zynisch, dass Netflix nun nach einem Product Manager für eine Machine Learning Plattform sucht, um, wie es in der Stellenanzeige steht, großartigen Content zu produzieren. Und dafür wird man auch fürstlich entlohnt. Zwischen 300.000 und $900.000 soll der oder die zukünftige Product Manager verdienen. Ein Gehalt, mit dem 35 Schauspielern und ihren Familien eine Krankenversicherung finanziert werden könnte, wie Black Mirror-Schauspieler Rob Delaney in einem Interview sagt. Der Schauspieler äußerte sich sehr kritisch zur Netflix-Anzeige. Er beschrieb den Managerposten als bloß einen Teil der gottlosen KI-Armee des Streamingdienstes. Seit dem 7. Mai halten nun die Streiks in Hollywood und New York an und es sieht nicht so aus, als würden sie so schnell enden. Neben Netflix setzen auch andere Streamingdienste wie Disney Plus und Spotify zunehmend auf KI. Ob so jemals ein geeigneter Kompromiss gefunden wird, das steht noch in den Sternen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Elon Musk mit seiner Twitter-Umbenennung jetzt ins nächste Fettnäpfchen getreten ist. Denn X, wie Twitter jetzt heißt, wird im Internet in vielen Ländern mit Pornografie assoziiert. Deshalb ist die Domain x.com in Indonesien sogar gesperrt. Normalerweise versuchen die Marketing-Experten, solchen Problemen entgegenzuwirken. Dr. Oetker macht vor, wie es geht. Auf Deutsch heißt es
Paula Pudding von Dr. Oetker.
Und auf Italienisch heißt es Emumu.
Emumu, solo da cameo.
Weil es den Italienern wohl zu schwer fiel, den deutschen Namen auszusprechen. Musk ist nicht der Einzige, der bei der Namensgebung daneben gegriffen hat. Der schwedische Staubsaugerhersteller Electrolux entschied sich in den 70er Jahren für einen Slogan, der auf dem amerikanischen Markt für reichlich Belustigung sorgte.
Proof once again that nothing sucks like Electrolux.
Denn suck heißt bei uns Amerikanern nicht nur saugen, sondern auch, dass etwas so richtig nervt. Einen ähnlichen Fehler beging die australische Airline Emu Airways. Man wählte den Emu, das australische Nationaltier, wohl als Symbol der Heimatliebe. Dies ging aber reichlich nach hinten los, denn der Emu gilt als flugunfähig.
Emus are large, flightless birds that can be found living all over Australia.
Das lernen auch schon die Jüngsten in Australien. Deshalb ist der Riesenvogel wohl nicht das beste Maskottchen einer Fluggesellschaft. Wo die meisten aus ihren Fehlern lernen, scheint Elon Musk beratungsresistent zu sein. Er steht zum neuen Firmennamen X und ignoriert gekonnt die Beschwerden über das neue Logo. Manch einer hofft, dass der reiche Chef schon bald ein Ex-Chef ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen neuen Tag und nachher in das wohlverdiente Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und Montag empfängt Sie an dieser Stelle mein Kollege Michael Bröker. Same time, same place.
But they never wanna leave. Except